Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Ja, ich möchte heute mit euch ein bisschen dem Osterfest vorgreifen, das ja Ende März stattfindet. Also, das heißt, Karfreitag wird am 29. März sein und am 31. März dann Ostersonntag. Ist also gut 14 Tage noch hin. Und ich möchte jetzt schon mal im Vorfeld ein morphogenetisches Feld öffnen mit euch gemeinsam für den Karfreitag. Mir ist eine Rede zum Karfreitag. Es dürfte sich um eine Predigt handeln. Sie soll von 2016 stammen. Wer sie gehalten hat, wissen wir nicht, aber es ist uns diese Rede zugeschickt worden. Und ich denke mal, dass viele von euch hier im Kanal, die sich ja auch mit den christlichen Festen und ihrer Bedeutung und auch dem Ursprung beschäftigen, an diesem Thema durchaus interessiert sein könnten. Wir haben auch in den letzten Jahren, gerade was den Karfreitag angeht, immer wieder über die Bedeutung dieses aus meiner Sicht düstersten Tages in der christlichen Geschichte zum einen und in der gesamten Geschichte der Menschheit zum anderen sich hier wiederfindet. Warum? Jesus, das ist die Bedeutung des Karfreitag, Jesus wurde an diesem Tag ermordet. Hinterhältig vom System, von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die den Statthaltern den Auftrag gegeben hatten, dass dieser Jesus Christus, der sich auch noch Gottes Sohn nannte, in ihren Angelegenheiten nicht weiter herumstochern oder gar kritisieren sollte. Jesus als Sohn Gottes vor 2000 Jahren auf die Erde geschickt, hatte eine große Mission, nämlich die Wahrheit den Menschen näher zu bringen. Und zwar, welche Wahrheit, sagen dann viele, ja, die Wahrheit, die hat ja ganz verschiedene Gewänder. Nein, die Wahrheit ist immer gleich und bleibt sich immer gleich von Urzeitenbeginn an. Denn die Wahrheit, das ist die Struktur der Schöpfungsgesetze. Und die sind aus der Ausstrahlung Gottes in diese Schöpfung gebracht worden. Und sie sind unsere Richtlinien. Sie zeigen uns, wie wir richtig gehen in diesem Leben, uns die Richtung zeigen, in die es gehen soll, wenn wir richtig handeln, hantieren, denken, sprechen, tun wollen. Und ich glaube, inzwischen ist das schon vielen Menschen klar geworden, dass das höchste Ziel für uns Menschen ist, nämlich die Entwicklung und in diese Schöpfungsgesetze nicht störend einzutreten, sondern als ein Bestandteil, als ein Mitglied des großen Räderwerkes, das dafür sorgt, dass alles reibungslos funktionieren kann. Sobald wir uns gegen die Schöpfungsgesetze stellen, stören wir dieses Naturgesetzgetriebe, wobei die Naturgesetze selber dabei keinen Schaden nehmen, sondern immer nur der stört. Der fliegt nämlich raus oder verletzt sich, bleibt auf der Strecke und das Ganze nennt er dann ungerechtes Schicksal. Also nochmal, unser höchstes Ziel ist es, auch damit wir in die neue Zeit hinüber können und nicht mit dem großen Falschen, das jetzt zusammenbricht, mit untergehen zu müssen. Das wäre blöd. Da würden wir nämlich das, was eigentlich als unser Ziel gesetzt ist, die Entwicklung, eben nicht gemacht haben. Naja, und während ja über Jahrhunderttausende und wahrscheinlich Jahrmillionen die Dinge immer gleich liefen, dass wenn wir unsere Aufgaben bei unserem Erdengang nicht richtig erfüllt hatten, dass wir dann nach einem Aufenthalt im Jenseits wieder auf die Erde kommen konnten mit neuen Möglichkeiten und Chancen und hoffentlich die nächste Runde genommen haben könnten in der Entwicklung. Aber es scheint so zu sein, und wir gehören sicherlich alle dazu, dass wir immer wieder hierher kommen mussten, weil wir auf der einen Seite oder in der einen Inkarnation hierin gefehlt haben, Entschuldigung, und in der anderen Inkarnierung haben wir das falsch gemacht, haben uns wieder neues Karma aufgelöst, sind vielleicht fremdgegangen, haben jemanden betrogen, was weiß ich, und haben jedes Mal ein neues Karma-Paket mitgenommen, mit dem wir dann hier natürlich auch pflichtgetreu wieder erschienen sind auf dem Erdenball, im Jenseits noch hoffend, dass wir erkennen mögen, wenn wir hier wieder ins Grobstoffliche kommen und uns danach richten, aber dann durch Verführungen oder Gedankenlosigkeit oder vielleicht durch ein Leben, das wie geschmiert läuft, wo man gar nicht selber den großen Anstoß hat, oh, ich muss etwas tun, damit es mir gut geht, wieder vergessen worden. Also da gibt es so vielerlei Mäntel, in denen wir uns hier schon gezeigt haben. Und naja, also klar ist, keiner von uns, der hier jetzt zuhört und der hier überhaupt gerade inkarniert ist, hatte diese Kurve schon bekommen. Sonst hätte er auf diese Ehrenrunde verzichten dürfen. Und deswegen, wo wir uns das heute doch alles so leicht klar machen können, durch die drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, durch die Gralsbotschaft von Abdurshin, sollten wir die Gelegenheit auch am Schopfe packen und dieses Ziel ganz konkret ins Auge fassen. Und vieles, was wir dachten, dass es wichtig ist, nochmal genauer zu betrachten, ist es das wirklich? Oder können wir uns jetzt die Zeit nehmen für die Entwicklung? Und es ist ja nicht so, dass wir da jetzt jeden Tag ein paar Stunden planen müssen, sondern das Leben selbst ist unsere Schule. In jedem Augenblick, in dem wir etwas tun oder denken oder etwas sagen, unterliegen wir den Gesetzen. Wir sind eingesponnen in die Gesetze. Und wenn wir die Naturgesetze in den grünen Büchern uns näher angeschaut haben, dann haben wir auch immer schärfer werdend ein Bild bekommen, was geht und was nicht geht, was wir können und was wir nicht dürfen, dass wir auch nicht alles machen sollten, was wir könnten, weil wir es nicht dürfen. Und während das hohe Ziel ist und wir gerade in dieser Zeit uns auch wieder dem Karfreitag nähern, dürfen wir das morphogenetische Feld für Gedanken zu dem Kommen des Gottessohnes hier auf die Erde öffnen. Denn er, der ja gar nicht alt werden durfte, weil sein Wirken unterbrochen wurde von den Machthabern in der damaligen Zeit und der also deswegen frühzeitig sterben musste, viel zu früh, er wollte uns die Wahrheit der Naturgesetze näher bringen, durfte er aber nicht. Und er wollte auch eine Brücke bilden zwischen, es ist immerhin über 2000 Jahre her, zwischen dem damaligen Religionsgebaren vieler Menschen auf der Welt, nämlich den sogenannten Göttern zu huldigen. Und Jesus hat natürlich dann auch die Gebote neu erklärt, die Moses schon brachte, vor tausenden Jahren, wo ja das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und das war wichtig, dass die Menschen, die damals mit den hohen Naturwesen, mit den Wesenhaften, die sie Götter nannten, durchaus in aktivem Austausch standen, weil sie damals auf eine andere Weise noch entwickelt waren, als wir es heute sind. Sie waren damals noch nicht hochentwickelt. Wir sind es heute würde ich jetzt mal persönlich sagen, nicht mehr. Aber sie hatten damals diesen ganz natürlichen Austausch zu den Wesenhaften. Viele konnten sie sehen und haben eben so die Götter beschrieben. Und diese sogenannten Götter, die in Wahrheit die hohen Helfer des Schöpfers sind und damals wie heute existieren, ist ja ganz klar, das ist ja auf der Jakobsleiter nach oben in Himmelshierarchien ganz weit oben angesiedelt, sind diese Helfer tätig. Also früher, als man sie noch die sogenannten Götter nannte, da war das zum Beispiel in Rom Juno und Jupiter oder in Griechenland, in dem damaligen Griechenland, Hera und Zeus oder im alten Ägypten Isis und Osiris. Oder ja, in den germanischen Ländern war es Wotan oder auch Odin genannt und Freya. Jede Kultur hatte ihre Namen für diese hohen Gottesbediensteten und sahen sie auch. Also viele konnten sie sehen. Es waren allerdings immer dieselben, auch wenn sie unterschiedliche Namen durch die unterschiedlichen Kulturen bekommen haben. Und so wie sie damals existierten, existieren sie heute noch. Und unter anderem war es Christus Wollen, diese sogenannten Götter zu erläutern, zu erklären und sie als notwendige Brücke nach ganz oben mitzuerklären. Von unten, von der Grobstofflichkeit, wo ja auch die kleinen Wesenhaften ihr Wesen treiben, bis eben hin in der Himmelshierarchie da ganz oben. Gut, da drüber gibt es noch einiges. Das kann man übrigens alles in den grünen Büchern lernen. Da steht das sehr, sehr schön beschrieben. Übrigens in Worten, die mich jedes Mal wieder sehr bewegen und berühren. Weil vielleicht sind es die Frauen, die da besser sich einlassen können auf diese geistige Ebene, in diesen verschiedenen Himmelsebenen mitzugehen. Man wird mitgeführt, es wird einem gezeigt, wie es dort aussieht, wer dort wirkt, aus welchem Grund und für wen hier auf Erden. Ja, im Prinzip immer für uns alle. Es gibt so unendlich viele Helfer und Unterstützung, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Aber ich möchte jetzt auf den Karfreitag zurückkommen. Also dieses morphogenetische Feld schon einmal öffnen und euch bitten, euch mit diesem Gedanken, was ist da passiert, Karfreitag, näher auseinanderzusetzen. Und dazu ist diese Predigt, die uns zugeschickt wurde, sehr geeignet, wie ich finde, und ich möchte euch das gerne vorlesen. Da heißt es: Wir preisen deinen Tod. Wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. So, liebe Gemeinde, heißt es in einem Lied, das zur Wandlung gesungen werden kann und mit der Nummer 873 im neuen Gotteslob einen Platz gefunden hat. Wir preisen deinen Tod. Ich gestehe, dass ich mit dieser Aussage meine Probleme habe, denn ich kann den Tod Jesu nicht preisen. Im Gegenteil, ich stoße mich daran, dass dieser Jesus in der Blüte seiner Jahre sterben musste. Er hatte doch noch so viel vor. Warum also musste dieser junge Mensch, auf dem die Hoffnungen so vieler ruhten, so früh und so grausam sterben? Die Antwort der herkömmlichen Theologie lautet: Jesus musste sterben, weil Gott den eigenen Sohn dahingegeben hat, geschlachtet, wie es in einem Passionslied heißt, als Sühne für die Sünden der Menschheit. Jesus wird da gesehen als der gehorsame Sohn, der sich leidend opfert und uns dadurch erlöst. Doch was ist das eigentlich für ein sadistisches Gottesbild, das uns hier verkündet wird? Und wer hat mich, Mensch, überhaupt gefragt, ob ich durch so ein grausames Verbrechen erlöst werden will? Erlöst, wovon? Natürlich habe und mache ich Fehler, die mir oft leid tun. Aber ich bestreite, dass dafür ein Mensch sterben musste. Und dann, was würde eine solche Erlösung für mich eigentlich bedeuten? Durch Jesu Blut, heißt es, seien meine Sünden abgewaschen. Aber hat sich dadurch für mein Leben irgendetwas geändert? Bin ich Gott dadurch näher gekommen? Wohl kaum. Denn einem solch schrecklichen Gott kann man doch nicht näher kommen. Den kann man höchstens fürchten. Das ist jedenfalls nicht der liebende Vater, den Jesus zeitlebens verkündet hat. Da aber nun, so heißt es hier weiter in dieser Predigt, da aber nun in der überlieferten Theologie die Kreuzigung Jesu nie als politischer Mord benannt wurde, was es de facto war, sondern immer als Erlösungstat Gottes, konnten sich die Mächtigen dieser Welt und lange auch unsere Kirche immer auf einen grausamen, strafenden Gott berufen, bis hin zur Rechtfertigung von Kreuzzügen und Inquisition, von Hexenverfolgung und Todesstrafe. Und den Kleinen und Machtlosen dieser Welt, unterdrückten Völkern, versklavten Menschen, Armen, auch Frauen, wurde dieser leidende, sich opfernde Christus immer als Vorbild hingestellt. Seht, wie er für euch gelitten hat. Was ist euer kleines Leiden gegen sein großes? Also seid still und ertragt alles. Gegen diese Gewaltverherrlichung, gegen diese Leidensverklärung erhebe ich meine Stimme. Denn sie kehrt die Botschaft Jesu um und bestärkt die sündhaften Gewaltstrukturen dieser Welt, indem sie die Herrschaft der Starken legitimiert und die Kleinen in Unterwerfung hält. Jesus selbst hat nie davon gesprochen, dass er gekommen sei, um die ganze Welt durch seinen Tod zu erlösen. Nein, das Reich Gottes wollte er bringen, hier und jetzt. Das meint doch Erlösung. Durch Heilungen und durch seine Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes. Die Unbedeutenden und Machtlosen, die Hungernden und Armen, die Fischer, Bauern und Frauen aufzurichten und sie zu Kindern Gottes zu machen. Damit aber hat Jesus die Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt und die Herrschaft der Herren in Politik und Religion herausgefordert. Doch die Gewaltigen dieser Welt lassen sich so etwas nicht gefallen. Und deshalb musste Jesus sterben. Ja, er musste sterben. Aber nicht, weil Gott es so wollte, sondern weil das die Realität unserer Welt ist. Damals wie heute. Wer sich nämlich auf die Seite der Verfolgten und Rechtlosen stellt, der lebt gefährlich. Und das trifft gerade Menschen, die in Gewaltsystemen weltweit Widerstand leisten und die, wie Jesus, nicht aufgeben, sondern sich und ihrer Sache treu bleiben. Solchen Menschen aber nun wegen ihres Einsatzes auch noch eine Todessehnsucht zu unterstellen, ist eine besonders perfide Form der Diskriminierung. Jeder Mensch, auch der, der sich engagiert, möchte doch leben. Möchte weiterleben. Manchmal aber muss in unserer Welt einfach Klartext geredet werden, weil es Zeiten gibt, in denen Schweigen einen zum Komplizen des Unrechts macht. So hat es Jesus gesehen und deshalb, nur deshalb musste er sterben. Es war also nicht der Tod Jesu, den seine Jünger priesen, sondern im Gegenteil. Der ließ sie verzagen und verzweifeln, bis hin zu Flucht und Verrat, bis sie die Glaubensgewissheit erlangten, Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Aus dieser freudigen Verkündigung, dass der menschenfreundliche Gott dem Tod nicht das letzte Wort lässt, Aus dieser frohen Botschaft speist sich unser Glauben bis heute. Deshalb preisen wir den Tod Jesu nicht, sondern wir preisen seine Treue, seine Beharrlichkeit, seine Glaubwürdigkeit, seine Liebe. Und wir preisen einen liebenden Gott, der mitten in tödliche Strukturen hinein Leben schafft, damals wie heute. Ihr Lieben, dieser wunderbare Text gibt uns zu denken und soll uns auch zu denken geben, denn es scheint ein Pastor, ein Priester so in dieser Richtung das geschrieben zu haben, der sehr richtig die kirchliche Sichtweise hier wiedergab, aber eben auch die, die nach den Naturgesetzen die einzig mögliche ist. Und in diesem Sinne, lasst uns auf Ostern zugehen, vielleicht ein bisschen bewusster, ein bisschen nachdenklicher, besonnener, was dieses Fest, wir werden natürlich noch darüber sprechen hier, und vor allem dieser Karfreitag bedeutet. Danke.